Schön, dass wir das als Gemeinde tun dürfen und Kinder segnen dürfen und die Eltern. Jo, ich habe heute Morgen das Vorrecht, euch ein bisschen weiterzuführen. Wir haben ja das Thema Aufbruch und die Überschrift von der Predigtserie heißt Erwarten auf Jesus. Und letzten Sonntag hatte der Wilfried über das Gleichnis von den 10 Jungfrauen gepredigt und ich darf über den Gedanken predigen, dass Gott uns belohnen wird. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus Matthäus 25 und dort die Verse 40 bis 30. Den Text habt ihr heute nicht vorne auf dem Screen, sondern wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Und da erzählt Jesus folgende Geschichte. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jeden seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Diese 5 habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld noch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jeden, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dort wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Vater, nämlich danke dir auch, dass wir dein Wort haben, dass es unser Maßstab ist. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir in deine Wahrheit leben dürfen. Ich danke dir, dass wir auch von dieser Geschichte lernen dürfen, dass du uns heute Morgen was zu sagen hast. Und danke, dass wenn wir uns fürs Reich Gottes einsetzen, dass du es belohnen wirst. Wir preisen dich dafür und danken dir und geben dir alle Ehre. Und ich preise dich für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Amen. Ich möchte an der Stelle auch sagen, wenn wir über solche Gleichnisse predigen, und ich denke, da kann ich auch im Sinn von Wilfried und auch von Stefan das sagen, wir möchten euch ermutigen, Jesus nachzufolgen und mit diesen Gleichnissen, auch mit den Gleichnissen von den 10 Jungfrauen, nicht Druck auf irgendjemanden ausüben. Auch so möchte ich heute Morgen die Geschichte verstanden wissen. Auch wenn wir in der Bibel Passagen haben, die ja sehr ernst sind. Gott will ja, dass es uns gut geht. Wir wissen ja, bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen legt der Herr ja die Betonung so auf die Einstellung von uns zu ihm als Bräutigam. Die Erwartung und die Zubereitung auf seinen Wiederkunft, da war ja so der Schwerpunkt bei diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte zeigt Jesus ja auch die Notwendigkeit auf während der Zeit, bis er wiederkommt, ihm treu und gehorsam zu dienen. Mit den Gaben, die die er uns gegeben hat. Das ist so der Punkt, um den es da geht. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte, dann blicken wir auf ein Ereignis, wo wir wissen, dass der Herr auf Reisen ging und dass er seinen Dienern Talente gegeben hat. Und er wollte, dass seine Diener handlungsfähig bleiben, während er abwesend ist. Und dass sie sein Vermögen in seinem Sinne verwalten. Und wir wissen, das war ja eigentlich ein beachtliches Vermögen, das er da hinterlassen hat, das er den Dienern anvertraut hat. Ein Talent entsprach ungefähr 6.000 Tageslöhnen eines Arbeiters. Also diese 8 Talente, die er da verteilt hat, entsprachen ungefähr 130 Jahresgehältern, wenn ein Arbeiter 365 Tage im Jahr arbeitet. Also da reicht ein Leben gar nicht, das zu bekommen. Und wir haben da gelesen, dass einer der Diener 5 Talente bekommen hat. Der zweite 2 Talente und der dritte 1 Talent. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man das so liest, denkt man, warum hat der Herr das so ungerecht verteilt? Das ist doch unfair. Der eine bekommt 5 und der andere nur 1. Warum bekommt einer mehr als die anderen zusammen? Wir müssen eines bedenken, diese Talente sind ja kein Lohn, so für den persönlichen Gebrauch, sondern die Diener sollten diese Talente verwalten. Denn der Eigentümer dieser Talente war ja immer noch der Herr, der verreist ist. Und er hat in dieser Geschichte auf ein sehr wichtiges Kriterium geachtet. Er hat diese Talente verteilt, jeden nach seinen Fähigkeiten. Und es ist wichtig, dass wir das beachten in dieser Geschichte. Es geht hier Gott nicht um Gerechtigkeit, sondern um Fairness. Kann ich mal Vers 15 einblenden? Also jedem entsprechend seiner Fähigkeiten hat er diese Talente verteilt. Er achtete darauf, dass keiner mit seiner Aufgabe überfordert war. Er gab jedem so viel, wie er aufgrund seiner Fähigkeiten und Begabungen bewältigen konnte. Deshalb ging es ihm nicht um Gerechtigkeit, sondern um Fairness. Das ist ja, wenn man der erste Eindruck, wenn man so das liest, das ist doch nicht fair. Einer bekommt 5 und der andere nur 2 und der andere nur 1. Aber es wäre doch unfair gewesen, es nicht so zu beachten, wenn das der Herr nicht beachtet hätte und jedem gleich viel anvertraut hätte. Denn wäre der eine überfordert gewesen und der andere unterfordert. Der eine wäre zum Scheitern verurteilt gewesen und dem anderen wäre es langweilig geworden. Und wir wissen auch aus dem Wort Gottes, je mehr wir anvertraut bekommen, desto größer ist unsere Verantwortung. Und die Verantwortung oder die Erwartung an den mit 5 Talenten war größer als den mit einem Talent. Lukas 12, 48 steht, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Und deshalb ist gut, dass Jesus darauf achtet. Wir wissen ja, der verreisende Herr ist ein Bild für unseren Gott, für Jesus. Und er zeigt in dem Gleichnis uns wieder, dass Gott eigentlich fair ist. Nee, nicht eigentlich, er ist fair. Er überfordert uns nicht. Und das hat für uns eine wichtige Bedeutung. Weil dem so ist, muss ich mich nicht ständig mit anderen Christen vergleichen. Wenn andere begabter sind wie ich, wenn andere fähiger sind als ich, weil Gott beurteilt uns nicht nach einem absoluten Maßstab, sondern er beurteilt uns nach unseren Fähigkeiten. Überleg mal, es ist doch logisch, dass wenn jemand Evangelist ist, dass er mehr Leute zu Jesus führen wird wie du und ich. In der Regel ist es so. Das ist seine Begabung, das ist seine Fähigkeit. Das ist das, was Gott ihm gegeben hat. Wenn aber Gott jetzt den Maßstab anlegen würde, jeder muss mindestens 100 Leute zum Glauben geführt haben, das wäre doch ungerecht, weil meine Fähigkeit ist vielleicht eine ganz andere. Und wir, noch ein Beispiel. Wir beurteilen ja auch, wenn ein Kind ein Bild malt, anders wie von einem Erwachsenen. Wir beurteilen das Bild nach seinen Fähigkeiten. Und die Eltern freuen sich über jedes Bild, das Kinder machen. Und genauso ist doch unser Gott. Er ist gerecht. Er möchte uns da nochmal deutlich machen, hey, du bist ein Original Gottes, du bist ein Unikat. Wir sehen aber, dass alle drei Diener hatten einen Auftrag und alle drei hatten eine gerechte und faire Ausgangslage. Und wir sehen, wenn wir die Geschichte, haben wir ja gelesen, zwei von ihnen begannen sofort mit ihren Talenten zu arbeiten. Die haben was gemacht. Einer hat beschlossen, ach, ich begrabe lieber das Talent. Schaufel genommen, eingegraben. Er wusste, sein Herr wird ja wiederkommen und wird mal mit ihm abrechnen. Wir sehen also, die sind unterschiedlich an ihre Aufgabe herangegangen. Der Punkt, den ich heute morgen machen möchte, der Einsatz lohnt sich für den Herrn. Und wie gesagt, in dieser Geschichte wird beschrieben, dass der Herr wieder von seiner Reise zurückkommt. Und hier betont Jesus nicht den überraschenden Moment seiner Wiederkehr, sondern es geht um die Abrechnung mit seinen Dienern. In Vers 19 können wir lesen, einblenden. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Also die beiden Diener, der mit den 5 und den 2 Talenten, konnten ihre Talente verdoppeln. Und der Herr hat sich riesig gefreut über das, was sie mit seinen Talenten gemacht haben. Und beide bekamen jetzt genau dasselbe Lob und denselben Lohn. Ihr könnt es lesen in Vers 21 und in Vers 23 steht nämlich genau das Identische. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen, komme rein zum Freudenfest deines Herrn. Und was der Herr jetzt den beiden anvertraut, ist ja viel wertvoller als das, was er ihnen, als das, was sie ihm zurückgegeben haben. Und das ist doch ein Bild für das, was du und ich mal erben werden im Reich Gottes. Das hat Jesus für dich und für mich bereitgestellt. Und dann wurden ja beide zum Freudenfest eingeladen. Und das ist doch das Fest, auf das wir alle fiebern, nämlich das Freudenfest und das Fest des Wiedersehens mit unserem auferstandenen Herrn. Das Hochzeitsfest, wo wir als Braut mit unserem Bräutigam feiern. Und für beide hat sich der Einsatz gelohnt. Sie wurden alle beide reich beschenkt. Ihr seid so still, hat euch die Sprache verschlagen. Ich freue mich, dass das so ist. Und es freut mich, dass Jesus mich ermutigt, im Reich Gottes mitzumachen. Und ich danke ihm, dass er mir die Möglichkeit gibt, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Das ist ein Vorrecht für uns. Die Frage, die sich natürlich immer das stellt, wenn man so ein Gleichnis liest oder eine Geschichte, was hatten die beiden denn mit ihren Talenten gemacht? Oder andersrum gefragt, welche Bedeutung haben die Talente? Was will Jesus uns denn mit diesen Talenten deutlich machen? Wenn man in die Sprachforschung hineinschaut, wissen wir, dass wir unter dem Begriff Talent eine Begabung verstehen. Oder? Wenn man sagt, das ist ein talentierter Fußballer, dann sagen wir, der hat ein Talent zum Fußballspielen. Entschuldigung, dass ich immer den Fußball erwähne, aber da wisst ihr, ich bin Kikoxi. Aber trotzdem muss der trainieren. Sonst nützt ihm das ganze Talent nichts. Und man vermutet auch, dass dieser Begriff von diesem Gleichnis abgeleitet wurde. Und so wäre es doch naheliegend, und vielleicht neigen wir auch dazu, wenn Jesus hier von Talenten spricht, spricht er von unseren Gaben und Begabungen. Möglich wäre das ja schon. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Fähigkeit und Gabe? Ist eine Gabe nicht auch eine Fähigkeit? Und hier in unserem Gleichnis, ich habe es vorhin erwähnt, war ja die Fähigkeit oder die Begabung das Kriterium der Anzahl der anvertrauten Talente. Also muss Talent was anderes sein. Weil der, wo 5 bekommen hat, hat es entsprechend seiner Fähigkeit bekommen. Der, wo 2 bekommen hat, hat es entsprechend seiner Fähigkeit bekommen. Und deshalb ist meine persönliche Überzeugung, dass es hier bei den Talenten nicht um, in dem Sinne, wie es unser Sprachgebrauch vielleicht benutzt. Deshalb benutzen auch einige andere Übersetzungen oder neue Übersetzungen dieses Gleichnis nicht mit Talenten, sondern mit anvertrautem Geld, um uns nicht in eine falsche Richtung zu lenken. Talent steht Eigentlich hat es die Bedeutung für Erkenntnis. Das bedeutet, jeder von uns hat ein Maß vom Herrn an Erkenntnis bekommen, über das er verfügen kann. Erkenntnis von Wahrheit. Und die wächst automatisch, wenn der Mensch, nämlich du und ich, entsprechend unserer Erkenntnis leben. Ihr wisst ja, ich mag diesen Satz. Wir kennen keine Wahrheit außer der Wahrheit, die wir leben. Und in diesem Gleichnis geht es Jesus eigentlich darum, dass wir geistig wachsen. Dass der Mensch, der das Wort, das Gott oder die, das Wort, das Gott ihm offenbart hat, dass er das ernst nimmt und in seinem Leben entsprechend lebt und auch so gestaltet. Wenn wir das tun, werden wir auch in unserer Erkenntnis wachsen. Und Gott wird uns weitere Offenbarungen der Erkenntnis geben. Und in der Bibel finden wir auch einen entsprechenden Hinweis darauf. In Markus 4, 24 und 25 steht Folgendes. Ich habe, so dass man es versteht, so zwei unterschiedliche Übersetzungen dazu genommen. Hier sagt Jesus im Markus-Evangelium, und hört genau hin, der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden. Und es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefer Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Oder in der Hoffnung für alle, in der modernen Übersetzung, steht so drin. Dann fuhr Jesus fort. Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken. Ja, noch weit darüber hinaus. Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen werden. Soweit die Hoffnung für alle. Also Jesus ermutigt uns sehr, dass das, was wir anhand vom Wort Gottes erkannt haben, dass wir das in unserem Leben umsetzen. Es geht ihm hier nichts um Materielles. Es geht hier um die Weisheit, die Gott uns schenkt. Es geht um Erkenntnis oder darum, dass wir Jesus erkennen. Und je mehr ich entsprechend dieser Erkenntnis lebe, desto mehr werde ich auch wachsen. Weil Gott ist es doch, der uns Erkenntnis gibt. Und deshalb war für Paulus diese geistliche Entwicklung im Leben von uns Christen wichtig. Er schreibt in Kolosser 1, Vers 9. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen in immer mehr und immer besser kennenlernt oder immer besser erkennt, wie manche Übersetzungen sagen. Also Gott geht es darum, dass wir nicht nur Dinge erkennen, dass wir nicht nur Dinge im Wort Gottes lesen, sondern auch umsetzen. Es ist ja eine Sache, dass ich im Wort Gottes lese, dass ich meine Feinde lieben soll. Aber wie setze ich es im Alltag um? Gott ermutigt mich sehr, dass ich langmütig und geduldig bin. Wie mache ich es mit meinem Arbeitskollegen, der schwierig ist? Mein Nachbar, der mich nervt? Verstehen wir diesen Gedanken? Gott erwartet von uns, dass wir entsprechend die Erkenntnis, die wir von ihm geschenkt bekommen haben, auch leben. Und wir alle, die wir alle hier drinnen sitzen, wir stehen alle an einem anderen Punkt. In Vers 10 steht dann, im gleichen Kapitel, denn nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut und ihr werdet ihn immer besser kennenlernen. Wenn ich anfange, es umzusetzen, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, dann werde ich immer mehr wachsen und Gott kann mir noch mehr offenbaren. Wir haben es hier gesehen ab Job. Jetzt ist er ein kleiner Bub, jetzt weiß er gewisse Dinge. Wenn er aber wächst, wird er viel mehr Dinge können, die ganz natürlich für sein Leben sind. Und so geht es doch auch in unserem Christenleben. Wenn ich eine Wahrheit erkannt habe und sie dann lebe, dann wird mir Gott mehr anvertrauen können. Dann werde ich in der Erkenntnis wachsen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich, wo ich mich frisch bekehrt habe, noch nicht alles gewusst habe, weil es hätte mich überfordert. Ich bin ja in einer nicht-christlichen Familie groß geworden. Und wo ich mich bekehrt habe, dann war mein erster Gedanke, jetzt muss ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Für mich unvorstellbar. Wenn jemand gesagt hat, du darfst jeden Sonntag auf den Fußballplatz gehen, hätte ich gesagt, super, mache ich sofort. weil da mein Herz war. Aber wisst ihr, wenn du Jesus erlebt hast, da zieht es dich in den Gottesdienst. Das ist überhaupt keine Frage, da will ich hin. Und so geht es ja mit vielen. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Ihr seid heute so still. Na gut, kann an meinem Predigtstil liegen. Aber es geht darum, dass wir wachsen, dass wir Frucht bringen, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Das war ja auch im Bild von den 10 Jungfrauen war ja eine Überschrift, die Wilfried uns mitgegeben hat, dass wir ihn kennen. In dem Gleichnis ging es ja darum, sie kennen Gott nicht. Und Gott möchte, dass wir ihn kennen. Und in diesem Wort erkennen steckt ja was Tiefes drin. In der alten Lutherbibel steht, wenn eine Frau schwanger wurde, dass ihr Mann sie erkannt hat. Das hat was mit Intimität zu tun. Und genauso darf meine Intimität mit Jesus großartig sein, tiefer werden, tiefe innige Gemeinschaft, und dann kann er mir mehr anvertrauen. Und das mag uns jetzt gefallen oder nicht, aber Paulus schreibt, dass jeder ein bestimmtes Maß an Glauben von Gott bekommen hat. Er schreibt in Römer 12, Vers 3, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Also Gott erwartet von mir nur, dass ich entsprechend meiner Erkenntnis lebe. Ich lebe nicht von der Erkenntnis von Wilfried, sondern das, was Gott mir über sich offenbart hat, diese Wahrheiten darf ich leben. Es gibt natürlich allgemeingültige Wahrheiten, die für jeden gelten, ist keine Frage. Aber wie tief er Gott kennt, das weiß nur er. Das kann ich nicht imitieren. Ich kann auch nicht die Erkenntnis, die Heike von Gott hat, die kann ich auch nicht imitieren. Das ist ihr persönliches Verhältnis mit Gott. Das ist ihre Erkenntnis, die sie über Gott hat. Und ihr könnt es feststellen, wenn ihr mit Christen betet, da betet jeder, was er von Gott erkannt hat. Für den einen ist er der gute Hirte, für den anderen ist er der wiederkehrende König. Für den einen ist er vielleicht noch der furchteinflößende Herr, was auch immer. Aber wenn wir das leben, was wir von Gott erkannt haben, dann werden wir wachsen. Das ist automatisch ein Wachstumsprinzip. Mich begeistert es. Das erwartet Gott von mir. Ich muss niemand anders imitieren. Aber unser aller Sehen darf sein, dass wir uns ausstrecken, ihn immer besser und tiefer kennenzulernen, dass er uns mehr offenbaren kann. Und wenn wir in dieser Erkenntnis wachsen, dann werden sich unsere Talente vermehren. Und wenn ich möchte mal beim Bild bleiben, wenn ich in diesem Bild für 2 Talente geeignet bin und ich verdoppel die und ein anderer, der die Fähigkeit und die Begabung hat, 5 Talente zu haben und der fordert 5 und der kommt weitere 5 dazu, kriegen beide den gleichen Lohn, das ist doch super. Ich muss nicht so werden wie ein anderer in meiner Nachfolge. Ich bin froh, dass ich ein Original und ein Unikat sein darf. So einen wie dich gibt es nur einmal auf der Welt. Ist das großartig? Ich finde es. Sonst würden ja alle so aussehen wie ich. Das wäre eine Katastrophe. Nicht, weil ich so hässlich bin, um Gottes Willen, das will ich jetzt nicht sagen. Weil Gott mich ja gemacht hat, bin ich super. Und ihr auch. Das ist, ja. Das ja zu dir sagen. Und Paulus schreibt Folgendes an die Gemeinde in Philippi. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, auch er war auf dem Weg zum Ziel, auch die Gemeinde in Philippi war auf dem Weg zum Ziel, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Also er hat nicht erwartet, dass sie schon so viel wissen wie er. Und er betet aber darum, dass Gott ihnen das schenken wird. Mit anderen Worten, wenn ihr noch nicht den Erkenntnisstand habt wie ich, so wird euch Gott diese Erkenntnis schenken. Und bis es soweit ist, lebt bitte in dem, was ihr erkannt habt. Weil weiter schreibt er in Vers 16, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Und das wird in diesem Gleichnis deutlich. Die beiden Diener taten nichts anderes, als entsprechend ihrer Fähigkeiten in der Erkenntnis, die sie von Gott haben, zu leben. Und dann hat sich ihr Talent, dann hat sich das, was Gott ihnen geschenkt hat, verdoppelt. Und in der Anwendung ihrer Erkenntnis sind sie in der Wahrheit gewachsen. Sie haben sie verdoppelt. Der eine gewann 5, der andere 2 dazu. Also der Diener mit den 5 Talenten hatte zum Schluss 6 Talente mehr als der zweite Diener. Weil 5 und 5 gibt 10 und 2 plus 2 gibt 4. Die Differenz sind 6 Talente. Aber beide haben ihr Bestes gegeben. Beide haben ihrem Herrn gedient und waren ihm ergeben. Und beide haben das gleiche Lob bekommen. Und den gleichen Lohn. Und die gleiche Einladung zum Fest. Und das sehen wir. Es lohnt sich, Gott zu dienen. In deiner Originalität. Und lebt in dem, was du von Gott offenbart bekommen hast. Ich möchte aber auch zum dritten Diener kommen, sonst wäre das Gleichnis nicht vollendet. Der dritte hat gedacht, naja gut, ein Talent haben ist schön und gut, oder etwas vom Herrn bekommen zu haben ist schön und gut, ich vergrab's mal. Und wir lesen dann in Vers 24 und 25, zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Also das hat sich ein bisschen rausgenommen. Er hat gesagt, das ist jetzt dein Talent, was hat es mit mir zu tun? Also er schildert ja die Situation so, als wäre er überfordert mit der Aufgabe gewesen. Und er ist zum Opfer von dieser schweren Aufgabe geworden. Und weil er jetzt Angst hatte, hat er sein Talent vergraben. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sein, wir neigen ein bisschen dazu, mit ihm mitzufühlen, oder? Dass wir Mitleid haben mit ihm. Das ist ja so eine nette Art von uns, dass wir uns mit dem Schwachen identifizieren. Der hat ja aus Angst eine falsche Entscheidung getroffen. Denken vielleicht, das kann doch jedem passieren. Vielleicht wäre es auch mir passiert. Aber so harmlos, wie das auf den ersten Blick scheint, ist es nicht. Weil was dieser Diener ja sagt, ist eigentlich auf der einen Seite frech und eine Unterstellung. Er unterstellt ja seinem Herrn, dass er ernten würde, wo er nicht gesät hat. Wie kommt er auf solch einen Gedanken? Von wem hätte er denn das Talent bekommen, das wachsen sollte? Logischerweise von seinem Herrn. Und wenn der Herr mit ihm jetzt abrechnen wollte über das Talent, das er ihm gegeben hat, dann wollte er nur das beurteilen, was er ja selber gesät hat. Und der Herr hatte ja nichts von ihm gefordert, was er ihm nicht gegeben hatte. Die Wahrheit ist doch, der wollte nichts von dem Talent wissen, er wollte mit dem nichts zu tun haben. Er hat es vergraben, weil er sich damit nicht beschäftigen wollte. Er wollte sein Leben anders gestalten und auch seine Zeit. Das ist natürlich die Frage, in so einem Gleichnis, für wen steht jetzt dieser Diener? Ich glaube, er steht für Menschen, die nicht bereit sind, Gott die Ehre zu geben. Die ihre Erkenntnis vergraben, die Gott ihnen geschenkt hat. Und eine Art, wie das Vergraben aussehen kann, beschreibt der Paulus im Römerbrief, Römer 1, Vers 20. Und hier schreibt Paulus, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Macht. Nein, nochmal von vorne. Doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Also Paulus sagt hier, jeder Mensch kann von Gott eine Erkenntnis haben. Gott hat sich ihnen offenbart, aber man reagiert nicht darauf. Und anstatt Gott die Ehre zu geben, vergräbt man diese Erkenntnis. Und der Diener nun zum Gleichnis vergrub die Erkenntnis, damit er ein Leben ohne Gott führen konnte. Und die Antwort, die er seinem Herrn gab, war ja sehr negativ. Und was mir auch auffällt, er hatte eine sehr schlechte Meinung über Gott und über den Herrn. Er hat ihm Gott nicht zugetraut, dass er von Gott etwas Gutes empfangen würde. Und tun nicht manche Menschen, die wir auch kennen, so denken, dass er unbarmherzig sei, dass er Menschen unterdrückt, dass er hohe Forderungen an uns hat. Und dabei wird vergessen, dass wir letztlich alles von Gott bekommen. Und dann bekam dieser Diener ja eine Antwort von seinem Herrn, die er nicht vermutet hat. Und das ist jetzt sehr hart, in Vers 26 bis 28. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsame, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Also wenn er ernsthaft der Meinung war, dass sein Herr böse und ungerecht sei, dann wäre es doch wenigstens klug von ihm gewesen, das Geld auf die Bank zu bringen. In unserem Gleichnis kriegt man von der Bank noch Zinsen. Was passiert? Das Talent, das vergrabene Talent wird ihm weggenommen und statt zum Fest eingeladen, wurde er bestraft. Vers 30 steht, doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Also, der hat falsch gerechnet, der hat aufs falsche Pferd gesetzt. Und so geht es Menschen, die Gott nicht die Ehre geben, wenn man ihn verleugnet. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er abrechnen und Ausreden und falsche Anschuldigungen gegenüber Gott haben ein Ende. Schlussgedanken. Und da möchte ich euch zum Schluss auch noch ein bisschen herausfordern. Es ist ja wertvoll, dass Gott jeden Menschen als Original versteht und uns auch so behandelt. Er erwartet von uns nichts, was wir nicht bewältigen können. Und deshalb ist wichtig, dass wir uns nicht ständig mit anderen Christen vergleichen, sondern wir sollen uns konzentrieren und bedacht auf das sein, was wir erkannt haben, dass wir in dem leben, wie ich es vorhin gesagt habe, dass wir die Wahrheit, die wir erkennen, dass wir die auch leben. Und dass wir darin geistig wachsen und auch in der Erkenntnis zunehmen und reife Christen werden. Das ist schon das, was uns Gott in diesem Gleichnis zurufen will. Und so ist auch das Prinzip von Jesus zu verstehen, was er im Vers 29 gesagt hat in diesem Kapitel. Dem jeden, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also wer die Erkenntnis von Gott vergräbt, wird zum Schluss alles verlieren. Und Jesus hat ja sehr deutlich gesagt, auch im Lukas-Evangelium, im 9. Kapitel, in den Versen 24 und 25. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Ich möchte euch sehr ermutigen, auch wenn hier das Wort Gottes sehr klar ist, falls du dein Talent vergraben hast, also nicht in der Erkenntnis lebst, die du von Gott hast, dann grab's heute aus. Geh zu Jesus und lade ihn ein. Das können wir mit einem einfachen Gebet tun. Gott freut sich darüber. Und lass es dir doch vom Heiligen Geist ausschließen, was du tun sollst. Wenn wir das zugeben, Herr, da gibt es auch Talente, die habe ich auch vergraben, weil ich mich vielleicht verglichen habe, weil ich müde geworden bin, weil ich enttäuscht bin von Menschen und von dir. Dann grab's aus, damit du geistig wachsen kannst, dass du in deiner Erkenntnis leben kannst, dass du was Gott für dein Leben vorbereitet hat, dass das in Erfüllung geht. Für das bete ich. Wir können ja sagen, gut, wir sind die Christen, wir haben unsere Talente nicht vergraben und die böse Welt draußen hat sie vergraben. Aber ich möchte uns trotzdem herausfordern. Vielleicht gibt es ja da auch eine Erkenntnis, wo du wieder ausgraben solltest. Wo du drinnen leben solltest. Vielleicht hast du ein evangelistisches Herz. Vielleicht wäre es gut, wenn du wieder mal auf die Straße gehst. Vielleicht wäre es mal wieder gut, dein Zeugnis zu geben. Oder wenn du eine Berufung als Missionar hast, dann grab's doch aus. Dein Missionsfeld ist dein Arbeitsplatz. Gott hat uns doch so reich beschenkt. Und das Gute ist, er hat uns doch die Erkenntnis geschenkt und bewertet uns nach unseren Fähigkeiten. Und darin dürfen wir leben. Und da möchte ich dazu ermutigen. Da möchte ich jeden Druck rausnehmen. Da möchte ich einfach ermutigen, komm zu Jesus. Leg ihm das hin, grab's aus. Und wenn du heute Morgen sagst, Herr, aber um es auszugraben, brauche ich eine neue Sparte, dann bet Gott um eine neue Sparte, er gibt ihn dir. Glaubt ihr das? Ich glaub's du mir. Ich glaub's von ganzem Herzen. Ich selber habe für mich gebetet. Die Woche. Ja, Herr, ich möchte wieder so richtig die erste Liebe in meinem Leben. Das kann ja auch sowas sein, was wir vergraben haben. So diese Leidenschaft fürs Reich Gottes. So was für Jesus zu wagen. Ja, lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns sehr ermutigst, dass es sich lohnt, mit dir zu leben, dass es sich lohnt, dir nachzufolgen. Danke, dass der Lohn großartig sein wird. Und ich danke dir, Jesus, dass wir alle ein Original sind, dass wir uns nicht vergleichen brauchen mit unseren Schwestern und Brüdern, sondern das Talent, das du uns gegeben hast, dass wir mit dem wirken und arbeiten. Und möchte ich bitte, Herr Jesus, heute Morgen, dass während der Gottesferne lebt, dass er sich ganz neu zu dir wendet, Jesus. Und Herr, da wo Menschen heute Morgen Talente vergraben haben, bitte ich dich, entfach du in ihnen die Leidenschaft und das Feuer, das wieder auszugraben. Herr, wer eine neue Sparte bucht, gib ihm, Heiliger Geist, gib ihm diesen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht überforderst, aber auch nicht unterforderst. Danke, dass es in deinem Reich nicht langweilig ist, sondern dass es gut ist, dir nachzufolgen. Ich danke dir und möchte ich auch bitten, dass du uns ganz neu eine Leidenschaft gibst, auch für Menschen, die dich nicht kennen, die verloren sind. Herr, wir werden erwarten, dass auch Menschen in unserem Umfeld, in unserer Verwandtschaft, in unserer Familie ganz neu das Talent, das du ihnen gegeben hast, die Erkenntnis, die sie über dich haben, dass das neu auspackt wird und sie sich zu dir, dem lebendigen Gott, bekehren. Ich danke dir, dass wir dich lieben dürfen und dir das heute Morgen bringen dürfen. Ich danke dir, dass du meine Geschwister heute Morgen segnest, dass du ihnen diese Wahrheit auf groß machst und dass das, was sie von dir erkannt haben, dass sie in dem leben und Frucht bringen für dich, damit dein Name groß gemacht wird. Du sollst im Zentrum unseres Lebens stehen. Danke, Jesus, für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen.